Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Islamisten und Rechtsextreme verfolgen ein gemeinsames Ziel. Das sagt Extremismus- und Terrorismusforscherin Julia Ebner. Und sie muss es wissen, sie hat sich nicht nur theoretisch intensiv mit beiden Szenen auseinandergesetzt, sie ist auch in beiden Szenen undercover unterwegs gewesen. Und heute Morgen zu Gast hier in Dein Sonntag. Moin Julia.
Guten Morgen, hallo.
Du bist 26 Jahre alt, kommst ursprünglich aus Wien, arbeitest jetzt in London am Institut für strategischen Dialog, kurz ISD, und hast vorher schon für die weltweit erste Organisation zur Extremismusprävention gearbeitet. Quilliam heißt die, und die wurde gegründet von ehemaligen Islamisten, müssen wir gleich auch noch drüber reden. Vielleicht erstmal, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Extremismus dann quasi selbst zu erleben, undercover? Ich meine, das ist ja schon ein Schritt, das zu machen, und dann auch noch gleich in zwei extremen Szenen?
Ja, also es war so, dass ich irgendwie auf Grenzen gestoßen bin, was meine Recherchen betraf, und dass ich trotz allem auch schon in meiner Funktion als Forscherin bei Quilliam schon sehr viel auch den direkten Kontakt gesucht habe, also auch Interviews durchgeführt habe mit vor allem ehemaligen Islamisten. Und ich habe dann begonnen, mich sehr stark auch noch zusätzlich mit Rechtsextremismus zu beschäftigen, und habe aber immer wieder gemerkt, dass sobald ich mich als Forscherin oder Journalistin ausgebe, beziehungsweise hier die Wahrheit sage, dass ich deutlich weniger Informationen bekomme und deutlich weniger Einblicke in was die Menschen eigentlich motiviert und was sie eigentlich dazu treibt, sich diesen extremen Organisationen anzuschließen. Und vor allem auch auf islamistischer Seite wurden meine damaligen Kollegen, die ja wirklich teilweise auch leitende Anwerber waren bei islamistischen Organisationen, wurden sehr stark als Verräter wahrgenommen. Deswegen war das überhaupt nicht möglich, hier Interviews durchzuführen.
Mhm. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen beschreiben, was sind das für Leute gewesen bei Quilliam, mit denen du zusammengearbeitet hast?
Das waren ganz unterschiedliche, also aus ganz unterschiedlichen islamistischen Netzwerken. Es waren einige dabei, die früher bei Al-Muhajirun oder Hizb ut-Tahrir, das sind globale islamistische Organisationen, die bei denen in Führungspositionen waren. Mhm. Es war aber auch einer zum Beispiel dabei, der seine eigene islamistische oder dschihadistische Gruppe in Libyen gegründet hat, die Libyan Fighting Group. Und der hatte auch sehr engen Kontakt zur damaligen Al-Qaida, zu Osama bin Laden. Mhm. Und das war noch vor 9-11, aber genau, da gab es wirklich ehemalige oder Aussteiger aus den unterschiedlichsten Kreisen.
Ist das nicht auch ein Stück weit strange, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die so eine Geschichte haben?
Also am Anfang war es auf jeden Fall so, und vor allem auch als ich meinen Eltern zum ersten Mal davon erzählt habe, waren sie natürlich auch etwas schockiert, dass mein erster Job nach der Uni, dass ich mir da ein Büro teile mit ehemaligen Islamisten. Aber ehrlich gesagt, das hat auch nicht besonders lang gedauert, bis ich ein wirklich starkes Vertrauensverhältnis auch aufbauen konnte, weil, glaube ich, auch die Organisationsstruktur ganz anders ist als in gewöhnlichen Instituten oder vor allem Forschungsinstituten. Also dass sich da schon auch noch so ein bisschen wahrscheinlich dieser starke Zusammenhalt, dieses stark identitätsprägende Element auch wiedergefunden hat, das sie vermutlich davor in extremistischen Organisationen hatten. Das hat es aber auch leichter gemacht, weil sie dadurch sehr ehrlich waren und sehr viel auch erzählt haben über ihre Vergangenheit und dadurch schneller Vertrauen aufgebaut wurde.
Und dieses Vertrauensverhältnis, das wolltest du dann auch zu Extremisten in den beiden Szenen, in denen du undercover unterwegs gewesen warst, um an mehr Informationen zu kommen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, also ich hab mich dann begonnen, mit der Dynamik zwischen unterschiedlichen extremistischen Bewegungen zu beschäftigen, weil ich das Gefühl hatte, es wird immer viel zu stark isoliert auf unterschiedliche Formen des Extremismus geschaut. Und ich immer mehr dieses Wechselspiel zwischen Islamismus und Rechtsextremismus gesehen habe. Und vor allem nach dschihadistischen Anschlägen, wo es sehr starke Reaktionen und sehr starke Mobilisierungsversuche von rechtsextremer Seite gab und umgekehrt auch nach rechtsextremen Vorfällen, antimuslimischen Hass, Kriminalitätsvorfällen, sehr stark auf islamistischer Seite damit gearbeitet wurde und das integriert wurde in die Rekrutierung und in die Propaganda. Und deswegen war es mir wichtig, hier auch direkt mit Mitgliedern zu sprechen und zu sehen, wie die einander wahrnehmen, was es da für eine Dynamik gibt, um nicht nur immer statisch zu recherchieren.
Wie hast du dich darauf vorbereitet, auf diese Undercover-Einsätze?
Ich habe sehr lange davor natürlich mich mit den Ideologien und mit der Literatur beschäftigt auf beiden Seiten, mich dann aber auch speziell in die Bewegungen, wo ich zu den Veranstaltungen gegangen bin, und mit den Themen, die sie im Moment beschäftigt haben, mit denen auseinandergesetzt, und habe natürlich die Online-Identität über Monate oder dann Wochen aufgebaut und habe mir sehr stark, sehr genau überlegt, was meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in dieser neuen Identität ist, weil man natürlich das sehr genau wissen muss, um glaubwürdig zu erscheinen.
Ja, man muss sich ja dann im Zweifel sicher bewegen können, quasi in der eigenen Vita. Ne?
Genau. Mhm. Und ich habe aber trotzdem mir selbst auch Grenzen gesetzt. Also natürlich aus moralischer Sicht wollte ich jetzt auch nie etwas sagen oder tun, was sie dann eventuell noch inspirieren könnte oder noch zu einer weiteren Radikalisierung beitragen könnte. Deswegen habe ich mich auch sehr stark in einer eher beobachtenden, eher naiven Sympathisantenrolle gesehen. Mhm. Und sie haben dann auch tatsächlich versucht, natürlich mich zu rekrutieren und deswegen auch sehr viel mit mir geteilt oder versucht, mich zu überzeugen.
Du hast dir ja dann quasi zwei Rollen zulegen müssen. Eine rechtsextreme Julia, sage ich jetzt mal, und die Islamistin Julia. Hat es da Gemeinsamkeiten gegeben bei den beiden Rollen?
Genau, und das war auch das, was mich dann wirklich also sehr stark auch interessiert hat und warum das der Anfang für mein Buch war, weil ich sehr, sehr viele Parallelen gefunden habe, gerade auch eben, wie ich meine eigene Identität konstruiert habe, weil sehr stark präsent war auf beiden Seiten dieses sich selbst in der Opferrolle sehen und natürlich eine Bedrohung von außen wahrnehmen, also eine Bedrohung der eigenen Identität, der eigenen Kultur oder Religion oder Rasse. Und darauf hat auch meine eigene Geschichte sozusagen aufgebaut, also auf entweder Diskriminierungs- oder, also nicht Diskriminierungsvorfällen, aber zum Beispiel, dass ich Zeugin von Diskriminierung geworden bin im Fall der Islamisten, weil ich wäre jetzt als Nicht-Muslimin trotz allem, sie hätten versucht, mich zu konvertieren, aber da war natürlich die Geschichte eine andere, als wenn ich jetzt Muslimin gewesen wäre. Aber und auch auf rechtsextremer Seite mit negativen Vorfällen und zum Beispiel dieser wahrgenommenen Bedrohung zu arbeiten, gerade was Dschihadismus betrifft, was Migration betrifft. Und da hat sich sehr stark herauskristallisiert, dass die Ängste, mit denen sie arbeiten und auch die Motivationsfaktoren sehr oft ähnliche sind und dass sie dann auch sehr stark mit ähnlichen Methoden arbeiten, um die zu instrumentalisieren.
Wie viel Julia ist da noch in den beiden Rollen drin gewesen?
Immer dann relativ viel. Also es ist interessant, weil grundsätzlich die Identität natürlich weit genug weg sein muss, um nicht aufzufallen, aber auch trotzdem nah genug an der eigenen Identität, um es glaubwürdig spielen zu können. Und deswegen gab es schon noch Elemente und vor allem immer dann sehr stark, also gefühlt sehr stark war ich selbst, wenn ich den Geschichten gelauscht habe von Mitgliedern auf beiden Seiten, weil ich da begonnen habe, auch als Julia sehr stark Empathie oder auch Sympathie zu empfinden für die teilweise sehr legitimen Beweggründe. Natürlich dann, je extremer es wurde und je mehr sie detailliert ausgeführt haben, was sie jetzt da als logische Konsequenz und Handlungsanweisungen ableiten würden, umso extremer ist es geworden und umso mehr hat mich das auch schockiert und angewidert teilweise.
Hast du dich da manchmal auch vielleicht so ein bisschen vor dir selbst geekelt, weil du ja zumindest bestimmte Dinge denken musstest, um dich zu identifizieren, vielleicht auch bestimmte Dinge sagen musstest, die gegen vermutlich alles sprechen, für was du sonst so im Leben stehst? Oder konntest du das gut trennen, so das eine die private Julia und das andere das wissenschaftliche Projekt?
Ich habe jetzt eben nie proaktiv Dinge gesagt, die jetzt komplett darüber hinausgehen würden. Ich habe eher immer interessiert nachgefragt und sehr stark eine naive Rolle eingenommen, wo ich auch eher einfach mal genau Sympathie gezeigt habe für ihre Beweggründe und so weiter und einfach Interesse an der Gruppe. Aber natürlich gab es Momente, vor allem in der Öffentlichkeit, wo ich mir teilweise dachte, was denken jetzt die anderen Menschen von mir? Und ich bin da jetzt gerade in der Mitte.
So.
Ja. Genau. Also ich bin dann, genau. Und oder auch wenn ich gesehen werde. Aber zum Beispiel die islamistische Veranstaltung fand auch im Geschlossenen statt und auch sehr viele der Interviews fanden jetzt entweder online oder in geschlossenen Räumen statt.
Du hast gerade schon angedeutet, du bist da in beiden Szenen relativ freundlich und offen aufgenommen worden. Ist das auch ein Stück weit Strategie, dass Leute in diesen Szenen quasi mit offenen Armen empfangen werden?
Ja, klar, sie sind natürlich beide darauf, also sie brauchen natürlich auch Leute aus der Mitte und Leute, die auch vielleicht gerade so Sympathie haben, aber sich noch nicht ganz sicher sind. Deswegen sind sie grundsätzlich auch mal sehr offen. Sie sind natürlich darauf angewiesen, neue Mitglieder zu rekrutieren und so viele Menschen wie möglich zu mobilisieren. Und das hat man ihnen auch angemerkt. Sie waren ich glaube, dass es tatsächlich teilweise auch ehrlich war. Und sie haben natürlich ein sehr starkes Zugehörigkeitsgefühl in diesen Gruppen, das sich auch sehr schnell, wo man auch sehr schnell dazugehören kann, was es auch sehr anziehend macht für, denke ich, sehr viele Menschen, die nach so einer Zugehörigkeit oder nach einer kollektiven Identität und nach einer, ja, einfach nach einer Freundschaftsgruppe oder nach einem sozialen Netzwerk suchen. Für viele Radikalisierte wird ja dann auch die extreme Gruppe fast schon zu einem Familienersatz. Und man sieht das natürlich auch in den Biografien von einigen Extremisten, dass es hier sehr, sehr viele gestörte Verhältnisse auch gibt zu der Familie oder zu den Freundesnetzwerken. Und auch daran, wie lange es auch braucht, auszusteigen, also auch in den Deradikalisierungsprogrammen, die wir auch beim ISD, bei dem Institut, für das ich arbeite, machen, sieht man, dass es natürlich ein sehr langwieriger Prozess ist. Nicht nur, weil es so schwer ist, diese Ideologien abzulegen, sondern vor allem, weil das gesamte soziale Netzwerk dann schon aus Extremisten besteht. Und ja.
Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, was es am Ende für Menschen sind, die von solchen Szenen dann angesprochen werden, dass es auch mit biografischen Brüchen zu tun hat. Aber vielleicht ein bisschen konkreter, was hast du da für Leute dann kennengelernt?
Sehr unterschiedliche Leute, was mich auch überrascht hat. Also es waren einige dabei, sowohl auf rechtsextremer als auch auf islamistischer Seite, die sehr gut, sehr, sehr gebildet waren. Auch sehr gut sich auskannten mit zum Beispiel sogar auf rechtsextremer Seite, mit zum Beispiel den Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten, mit dem IS, teilweise sogar Teile des Korans gelesen hatten. Und auch auf islamistischer Seite kannten die sich, also war es unglaublich, wie gebildet und wie belesen die teilweise waren. Das hat mich so ein bisschen, das hat irgendwie einige der Vorurteile beendet, die ich davor hatte. Und genau, und viele davon hatten eben sehr stark, sehr prägende Erfahrungen auf islamistischer Seite, sehr oft Diskriminierungserfahrungen und Ängste, sehr oft in Verbindung mit ihren Kindern oder ihrer Familie, wo sich dann auch wieder sehr ähnliche Narrative und Erzählungen daraus ergeben haben. Eben die sehr stark die Eigengruppe in die Opferrolle, also zum Beispiel die globale Unterdrückung von Muslimen war ein sehr großes Metanarrativ, das immer wieder bei den Islamisten vorgekommen ist, und die Invasion durch Muslime, also die Invasion von Europa durch Muslime oder Migranten, war eines dieser Narrative auf rechtsextremer Seite. Aber bei beiden ging es sehr stark darum, dass ihre Identität gefährdet war durch ein Äußeres, durch eine Fremdgruppe.
Das heißt, ein Vorteil ist, dass solche Szenen voll sind mit wenig gebildeten Leuten. Das hast du relativ schnell an eigener Erfahrung quasi widerlegen können. Und du hast eben schon angedeutet, du bist durchaus auf sympathische Leute getroffen.
Ja, das waren die Momente, wo es mir selbst schwer gefallen ist, mit dieser Art der Recherche umzugehen, weil ich natürlich immer mich trotzdem distanziert habe wieder von den Gesprächen, aber in dem Moment oft mich dabei ertappt habe, schon fast nachvollziehen zu können, wie jemand in extremistischen Netzwerken landet. Was dann sich ganz drastisch gewendet hat, wieder, wenn sie zum Beispiel begonnen haben, von Verschwörungstheorien zu sprechen, wo ich dann wieder überhaupt nicht mitgekommen bin, wie sie da diesen Sprung machen von legitimen Ängsten und Wut hin zu eine Erklärung für diese Ängste oder für diese erlebten Negativerfahrungen mit komplett verrückten Verschwörungstheorien, was dann zum Beispiel auf beiden Seiten sehr oft die globalen jüdischen Eliten betrifft oder die Medien, die sich verschworen haben, aber auch die Behörden, die regionalen Behörden, die Kirche. Also es wurde dann alles vermischt. Und dann auch die Handlungskonsequenzen, die sie daraus abgeleitet haben. Also zum Beispiel auf islamistischer Seite, die Schaffung eines globalen Kalifats sei notwendig, um sich zu schützen vor dieser Unterdrückung durch den gesamten Westen oder vor dieser schrittweisen Ausrottung, was sie als Ausrottung sehen würden von Muslimen durch den Westen. Und umgekehrt auf rechtsextremer Seite die komplette Schließung aller Grenzen, Remigration aller Immigranten und aber auch teilweise noch viel extremere Handlungsableitungen, also auch gewaltvolle zum Teil.
Hast du da das Gefühl gehabt, vielleicht auch hinterher, als du deinen, ich sag mal, Undercover-Einsatz beendet hast, nochmal Kontakt aufnehmen zu wollen, den Menschen helfen zu wollen, genau diesen Schritt halt nicht mehr zu machen, also andere Dinge anzubieten als diese Ideologie?
Ja, es hat mir sehr viel Hoffnung gegeben, auch teilweise diese menschlichen Elemente noch wiederzufinden, bei den extremsten aller Extremen auch, weil das natürlich Ansatzpunkte sind für Präventions- und Interventionsprogramme. Und wir haben bei dem Institut, beim ISD, auch sehr viele Programme entwickelt, die natürlich auch mit schon radikalisierten Individuen arbeiten, wo vor allem meine Kollegen sehr stark auch mit ehemaligen, also mit Aussteigern zusammenarbeiten und auch mit Terroropfern zum Beispiel und mit Psychologen, um hier anzusetzen und zum Beispiel auch in kritischen Momenten, wo sie beginnen, ihre eigenen Weltbilder zu hinterfragen, da anzusetzen und versuchen, sie rauszuholen aus diesen Netzwerken. Aber da haben mir meine Begegnungen mit Extremisten auch geholfen, hier wieder mehr daran zu glauben, dass das auch funktionieren kann, weil eben noch sehr viele menschliche Dimensionen vorhanden sind.
Wie lange hast du in beiden Szenen undercover recherchiert?
Also insgesamt über mehrere Monate, also eigentlich mehr insgesamt, weil ich habe auch nach Veröffentlichung des Buchs dann zum Beispiel war ich undercover bei der Identitären Bewegung. Also insgesamt über ein Jahr hinweg, aber es kam natürlich in Phasen, wo ich dann mehr Kontakt hatte und teilweise weniger und teilweise online und teilweise offline. Also es war so eine Kombination und eben in unterschiedlichsten Bewegungen.
Das hat sich auch ein Stück weit vermischt.
Genau, ne? Ja. Aber es ist dann natürlich auch immer wieder, also es ist dann auch teilweise mein Cover aufgeflogen in manchen Bewegungen. Das hat bedeutet, dass ich da nicht mehr sein konnte, also teilweise online, teilweise offline. Und dann ist es natürlich immer einfacher, selbst wenn man offline schon bekannt ist, hier eine Identität aufzubauen und hier weiterhin auch undercover zu recherchieren.
Das heißt, du bist auch aufgeflogen. Hat es Momente gegeben, die auch gefährlich für dich gewesen sind oder wo du jetzt retrospektiv vielleicht sagst, das hätte auch schief gehen können?
Ich habe es nie selbst als gefährlich wahrgenommen also zu dem Zeitpunkt, aber es ist auch meistens eher im Nachhinein aufgeflogen und ich denke, also es gab dann einige sehr große Hasskampagnen, Bedrohungen, auch teilweise Todesdrohungen und sexuelle Drohungen im Netz und das hat mich vor allem am Anfang sehr, sehr stark verunsichert und eingeschüchtert und schon verängstigt auch, aber es ist natürlich auch dieser Einschüchterungseffekt, den sie erzeugen wollen und wo sie versuchen wollen, Forscher, Journalisten, Aktivisten von ihrer Arbeit abzuhalten, teilweise auch Politiker und ich bin damit natürlich nicht die Einzige, die sowas durchlebt hat. Ich denke, dass wir auch eben auch beim ISD versuchen, hier Methoden zu entwickeln, um Menschen, die Opfer von solchen organisierten Hasskampagnen werden oder auch von Bedrohungen. Doxing ist zum Beispiel die Preisgabe von persönlichen Details, von Adresse, der eigenen Adresse oder der Adresse der Familie oder der Telefonnummer, dass wir so da Hilfe anbieten können, also eine Art Erste-Hilfe-Programm auf psychologischer und auf Sicherheitsebene entwickeln.
Und ganz persönlich, wie gehst du selber mit solchen Hassreaktionen für dich um, die ja vielleicht dann zum Teil auch von Leuten kommen, die du ein paar Monate vorher noch sympathisch gefunden hast?
Ja, dadurch, dass es sehr oft natürlich sich auf den Online-Raum beschränkt und auf die sozialen Medien oder auf die Messaging-Boards, mache ich manchmal einfach Detox-Phasen von den sozialen Medien und klingt mich total aus. Und das hilft dann auch, weil gerade dann offline wieder mit Menschen in Kontakt zu treten, also egal ob es jetzt im Kaffeehaus oder auf der Straße oder in öffentlichen Verkehrsmitteln ist, hilft mir dann teilweise, mich davon zu distanzieren, weil ich mir denke, weil man natürlich dann sehr oft die Illusion erzeugt wird, wenn so eine große organisierte Hasskampagne gegen einen selbst gerichtet ist, entsteht die Illusion, die ganze Welt sei gegen einen, weil sie so sehr in der Vielzahl erscheinen. Aber das ist natürlich eine Illusion. Und dann, wenn man eben ins Kaffeehaus geht und plötzlich ist doch wieder jemand freundlich zu einem, dann, was in London sehr oft passiert, weil die Menschen grundsätzlich sehr freundlich sind, ist es wieder sehr, also hat es mir auch geholfen, mich davon zu distanzieren.
Du analysierst in deinem Buch Wut diese beiden Szenen und auch das, was du da selbst erlebt hast und du kommst zu dem Schluss, dass die beiden Szenen nicht nur viel gemeinsam haben wir eben auch schon zum Teil drüber gesprochen, sondern dass sie sogar ein gleiches Ziel verfolgen. Vielleicht können wir da noch drauf genauer eingehen. Welches ist es?
Genau, also das Weltbild ist ja eins, wo sie glauben, dass es einen unvermeidbaren oder unmittelbar bevorstehenden Krieg zwischen Muslimen und Nichtmuslimen gibt oder zwischen Rassen, Religionen oder Kulturen. Und das Ziel ist, diesen Konflikt, den sie kommen sehen, diesen Art Endkampf zu beschleunigen. Und das wollen sie mit strategischer Polarisierung. Oder ihr Ziel ist es eigentlich, die Gesellschaft so weit zu spalten, dass sie auch in ihrer unterlegenen Position, denn das sind sie beide, dass sie mit diesem erzeugten Chaos davon profitieren können und eigentlich in eine politische Machtposition gelangen. Also ihr Ziel ist eigentlich eine drastische politische und gesellschaftliche Veränderung. Sehr oft glauben sie, dass sie das mit einer Art Gegenkultur machen können. Und sie haben sich ja eigentlich auch beide als ja, gegen Kulturen, gegen das Establishment, gegen die politischen Eliten sozusagen und die Mainstream-Medien positioniert und versuchen deswegen auf beiden Seiten sehr stark diese Grauzonen in der Mitte oder den Mainstream auf ihre Seite zu bringen. Und das machen sie mit Provokationen, wo sie die Mitte spalten wollen und so weit polarisieren wollen, dass sie sich für schwarz oder weiß entscheiden.
Jetzt haben wir schon über die ähnlichen Rekrutierungsmechanismen eben gesprochen. Hast du andere Beispiele dafür, wie Rechtsextreme und Islamisten ähnlich agieren?
Also auf strategischer Ebene und auch auf taktischer Ebene gibt es einige Fälle, wo sie sich auch gegenseitig zum Beispiel inspiriert haben, wo sie im Moment sehr stark, wo man sehr viele Parallelen findet, vor allem in ihrer Verwendung vom Internet und von den neuen sozialen Medien, wo sie beide sehr, sehr stark Early Adopters sind von neuen Technologien und wirklich wissen, wie sie mit den sozialen Medien, wie sie da zum Beispiel die Algorithmen austricksen, wie sie Hashtags verwenden, um ihre Nachrichten so zu positionieren, dass sie teilweise Politiker, Aktivisten, Journalisten unter Druck setzen. Also auch dieser metapolitische Ebene, wo sie versuchen, längerfristig Gegner einzuschüchtern, Sympathisanten zu radikalisieren und die Mitte zu manipulieren. Und zum Beispiel Desinformationskampagnen werden auf beiden Seiten sehr stark gesteuert und dann auf beiden Seiten sehr gut koordiniert in auch wieder ähnlichen Netzwerken. Es bildet sich auf beiden Seiten eigentlich schon fast ein alternatives Internet oder ein alternatives Netzwerk von Crowdsourcing-Plattformen, sozialen Medien, die sie selbst erstellen, Nachrichtenapplikationen, die sie sich selbst bauen und teilweise sogar Dating-Apps zum Beispiel, die sie selbst für ihre Eigengruppe verwenden. Also es bildet sich ein komplettes neues Medienökosystem auf beiden Seiten heraus. Und dann versuchen sie aber trotzdem wieder zurückzugehen auf die großen Mainstream-Plattformen und dort die Kampagnen zu machen, die sie davor koordiniert haben, um eben immer mehr Leute in ihre Netzwerke zu ziehen.
Du hast eben ganz am Anfang schon angesprochen, dass sich diese unterschiedlichen Extreme auch gegenseitig in die Hände spielen. Vielleicht kann man das noch ein bisschen deutlicher machen. Wie funktioniert das?
Ja, also sie verwenden einander sehr stark für ihre Rekrutierung und ihre Propagandamaterialien. Nach jedem dschihadistischen Anschlag sehen wir natürlich, wie rechtsextreme Bewegungen versuchen, das auszunutzen und auch das zu verwenden in ihrer Propaganda und sehr stark diese Mobilisierung und die Rekrutierung sehr viel erfolgreicher ist nach Terroranschlägen dschihadistischer Natur. Und umgekehrt verwenden auch islamistische Netzwerke, also gerade, was ich festgestellt habe und auch im Buch beschreibe, wie nach zum Beispiel rechtsextremen Protestmärschen oder rechtsextremen oder zum Beispiel antimuslimischen Hasskriminalitätsvorfällen oder rechtsextremen Terroranschlägen, wie auch da sehr stark IS oder IS-Sympathisanten das verwenden, um zu zeigen, laut ihnen, dass der gesamte Westen antimuslimisch ist oder rassistisch ist. Und das spiegelt sich auch zum Beispiel in den IS-Telegram-Gruppen wieder. Leider auch nach politischen Wahlen, die zugunsten rechtspopulistischer Parteien ausgehen. Also zum Beispiel auch Trump haben sie natürlich sehr stark als ein Beispiel verwendet, dass antimuslimische Einstellungen zunehmen in der Gesellschaft, dass sich jetzt alle zusammenschließen müssen, alle Muslime, um sich davor zu wehren oder um zu verhindern, mit einem defensiven Dschihad sozusagen zu verhindern, dass alle Muslime ausgerottet werden oder dass alle Minderheiten diskriminiert und unterdrückt werden in den nächsten Jahrzehnten.
Aber auch wenn gesamtgesellschaftlich gesehen extreme Gruppierungen kleine Gruppierungen sind, werden sie stärker. Warum ist das so?
Was sie natürlich jetzt durch die Komponente der sozialen Medien und des Internets generell haben, ist, dass selbst die kleinsten Randbewegungen es schaffen, große globale Echokammern aufzubauen und sich so zu vernetzen mit Gleichgesinnten in ganz anderen Teilen der Welt, dass sie trotz allem einen sehr starken Effekt haben können, wenn sie wollen, im Online-Bereich. Und das ist natürlich auch eine neue, komplett neue Dimension. Früher hätten eventuell so kleine Bewegungen, die komplett abstruse Verschwörungstheorien an die glauben und die verbreiten, überhaupt keine Wirkung erzeugen können. Mittlerweile, wenn sie sich gut genug koordinieren und sich finden, dann kann ihnen das durchaus gelingen. Und deswegen, das ist auch so einer der Erfolgsfaktoren und deswegen haben sie sich da auch, gerade auch technologieaffine Mitglieder dieser Gruppen, haben hier ein sehr starkes Potenzial entwickelt, das auch in den Mainstream zu bringen.
Der komplette Titel deines Buchs ist Wut, was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen. Was machen sie denn mit uns? Also was ist dein Fazit?
Was sie mit uns machen, ist, dass sie uns zu Überreaktionen provozieren und das teilweise auch erfolgreich leider auf gesellschaftlicher und auf politischer Ebene. Das war natürlich schon im Strategiehandbuch von Al-Qaida, wurde das genauso ausgeführt, dass sie wollen, dass sich am Ende die Gesellschaft von innen selbst zerstört, dass sie mit Terroranschlägen zum Beispiel, aber auch mit Kampagnen eine zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft bewirken wollen, aber auch zum Beispiel, dass die Politik so sehr unter Druck gesetzt wird, zu reagieren und sichtbar zu reagieren, dass sie Menschenrechte einschränken und die Grundwerte, auf denen unsere demokratischen Strukturen und Länder aufbauen, sozusagen untergraben, Schritt für Schritt. Und das, würde ich sagen, das machen sie auch mit uns, indem sie immer mehr Ängste schüren, indem sie einerseits dann unter uns Wut auslösen und Überreaktionen, die dann wiederum auf die Politik den Effekt haben, dass die Politik mit sehr drastischen, teilweise drakonischen Maßnahmen reagieren muss in gewisser Weise. Aber diesen Teufelskreis, den sie damit erzeugen, das ist natürlich das, was eigentlich Terroranschläge und was eigentlich diese Art des Extremismus auf allen Seiten so gefährlich macht.
Was können wir tun, um zu verhindern, dass sich Menschen weiter radikalisieren? Ich meine, einmal das, was ja im ISD tut, also Menschen, die schon in radikalen Szenen sind, einen möglichen Ausstieg möglich machen. Aber was können wir alle tun, um Hass zu bekämpfen? Was muss die Politik vielleicht noch tun?
Also was natürlich ihre Kampagnen und was gerade in der Primärprävention wichtig ist, ist, dass die Kampagnen von rechtsextremen Rand oder von rechtsextremen und islamistischen Randgruppen, damit die nicht so laut werden, dass sie den gesamten politischen Diskurs verändern können, aber auch zum Beispiel bei Terroranschlägen, damit es eben nicht zu solchen Überreaktionen kommt, ist, dass die Mitte sehr, sehr viel lauter wird und sehr stark einerseits Zivilcourage zeigt, auch im Netz, und andererseits auch versucht, proaktiver auch zu kommunizieren, und um eben nicht den gesamten Raum, vor allem den gesamten sozialen Medienraum, dann den Extremisten zu überlassen, weil dadurch die Illusion entsteht, dass sie viel weiter verbreitet sind, als sie es tatsächlich sind. Und wir versuchen zum Beispiel mit unterschiedlichen Programmen, auch bei ISD hier, zum Beispiel Online-Zivilcourage zu fördern, und arbeiten auch mit NGOs aus ganz Deutschland zusammen im Rahmen der Online-Civil Courage Initiative, und versuchen auch Aktivisten und vor allem auch junge Leute mit dem Wissen und den Kenntnissen auszustatten, damit sie ihre eigenen Gegenkampagnen machen können, aber auch bewusstseinsschaffende Kampagnen zum Beispiel zu starten, um zu zeigen, mit welchen unfairen, manipulativen Mitteln gearbeitet wird auf Seite der Extremisten, und auch wie man Desinformation erkennt, wie es zur Verbreitung von Verschwörungstheorien kommt und was da so die Dynamiken sind, auch zum Beispiel auf den alternativen Plattformen, und auch eben mit Forschung zu zeigen und gerade auch innerhalb dieser extremen Privatchats zum Beispiel offenzulegen, was hier ist auf strategischer Ebene, was sie eigentlich vorhaben mit uns oder wie sie versuchen, in den Mainstream zu geraten und mit welchen Mitteln sie hier arbeiten. Und zusätzlich auf Erziehungsebene, denke ich, könnte noch viel mehr passieren in Bezug auf Wissensvermittlung, was digitale Kenntnisse oder Medienkompetenz, vor allem neue Medienkompetenz betrifft, aber auch eben genau, um zu erkennen, was Desinformation ist, um einfach auch diese Schwarz-Weiß-Bilder, die verbreitet werden, die Propaganda zu hinterfragen und die Manipulationstechniken besser zu kennen.
Du hast vor allem in Großbritannien recherchiert. Inwiefern kann man das jetzt auf Deutschland übertragen?
Ich habe tatsächlich also in Großbritannien, Deutschland und Frankreich vor allem recherchiert. Deswegen, also ich habe schon auch Feldstudien gemacht in Deutschland. Und es gab da einige auch größere Unterschiede natürlich im Umgang mit Extremismus von Seiten der Politik, aber auch in den extremistischen Netzwerken selbst, die auf den teilweise geschichtlichen, aber auch politischen und demografischen Kontext zurückzuführen sind. Das heißt, es war auch für mich spannend, diesen komparativen und diesen Ansatz zu haben, weil auch die Präventionsmethoden zum Beispiel ganz unterschiedliche sind, die Politik ergriffen hat, auch unterschiedliche Erfolge erzielt haben. Aber gerade auch in Frankreich ist zum Beispiel die Debatte um die ganze Laïcité, also um den ganzen, diese Säkularitätsdebatte, ist natürlich wirklich im Mittelpunkt. Während in Großbritannien sehr stark auch die Überwachungsmaßnahmen, natürlich, das wäre in Deutschland nie möglich, aber diese Überwachungsmaßnahmen, die getroffen wurden, vor allem nochmal verstärkt nach den Terroranschlägen, haben sich auch sehr stark auf die Minderheitsgemeinschaften ausgewirkt, die das dann als disproportionale, komplett unfaire Einschränkung ihrer Menschenrechte interpretiert haben oder als Überwachung zum Beispiel von nur muslimischen oder Minderheitsgemeinschaften. Das heißt, das hat sich auch nochmal verfestigt in diesen Opfernarrativen von den Islamisten. Hm. Während in Deutschland natürlich auch der geschichtliche Kontext auch eine ganz andere Bedeutung gibt, auch im und auch was die Sprache betrifft, im Umgang mit Extremismus.
Julia Ebner ist zu Gast gewesen hier in Deutschlandfunk Nova. Wenn ihr euch mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollt, schaut mal in ihr Buch rein. Wut, was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen, heißt es. Vielen lieben Dank für deine Zeit und dir noch einen schönen Sonntag.
Ja, danke, dir auch.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.